Mein Name ist Lydia Peters und ich predige heute zum Thema Immanuel, Gott ist mit uns. Heute geht es um die Herrlichkeit Gottes zu sehen und dass wir die Gegenwart Gottes hier in der Gemeinde spüren und erleben. Seine Herrlichkeit dürfen wir in der Gemeinschaft suchen und im Miteinander erkennen, dass er mit uns ist. Wir lesen heute aus Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Was heißt denn das überhaupt, er, der das Wort ist? Also ich weiß, dass ich jetzt das Wort habe. Jetzt steht da aber, er, der das Wort ist. Worte sind das Mittel, um uns mit anderen Menschen zu kommunizieren und zu verständigen. Wir können unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Handlungen ausdrücken. Sie helfen uns, Gemeinschaft zu bilden und uns zugehörig zu fühlen. Und Sprache ist aber nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch zentraler Bestandteil unserer Kultur und Identität. Sie beeinflusst unser Denken, unser Fühlen und ist entscheidend für die Entwicklung und das Miteinander der Menschen. Er, der das Wort ist, das ist eine ganze komplette Botschaft an uns. Und zwar Gottes Botschaft an die Menschheit. Jesus. Der Name bedeutet, Gott ist Rettung. Jetzt haben wir aber gehört, dass die Predigtserie heißt Immanuel, Gott ist mit uns. Es muss aber nicht mehr extra betont werden, dass Gott mit uns ist, weil das wird ja in Jesus umgesetzt. Ich brauche auch nicht zu sagen, dass ich hier durchs Mikrofon spreche, weil ihr bekommt es mit, ob ich durch das Mikrofon spreche. Oder eben nicht. Und deswegen braucht es auch nicht mehr extra betont werden, dass er Immanuel, nämlich mit uns ist, als Jesus auf diese Welt kommt. Jesus ist also das Wort, womit Gott sich an uns richtet. Und damit das nicht so theoretisch bleibt, nicht nur für die schlauen Köpfe, für die, die vielleicht Theologie studiert haben, sondern für jeden, für dich, für mich und für uns alle verständlich und ganz praktisch. Deswegen reduziert er sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner mit uns. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Das ist das, woran wir uns hier im Advent erinnern, dass Jesus auf unsere Welt kam, so wie wir auch, lebendig, als Mensch, aus Fleisch und Blut. Und zwar das eine, was wir alle erlebt haben, sind die Schwangerschaft und die Geburt. Wir kamen aus diesem einen geschützten Raum, das war sehr intim, nur die Mutter und ich, eine 1:1 Beziehung. Ich habe die ganze Zeit den Herzschlag gehört, ich habe die ganze Zeit die Atmung gehört. Wir haben die Verdauung mitbekommen von der Mutter und wir haben mitbekommen, wie sie mit uns redet. Das alles haben wir erlebt und wir waren ganz exklusiv nur mit dieser einen Person allein. Das ist also das Erste, was wir Menschen gemeinsam haben. Und das hatte Jesus auch. Und das hatte er sogar in gewisser Weise zweimal. Er hatte seine ganz exklusive Beziehung mit Gott. Und er hatte diese Nähe zum Vater ganz, ganz nah an seinem Herzschlag. Ohne Ablenkung, diese 1:1 Beziehung. Und Gott, sein Vater, als Nabel der Welt. Und dann hatte er auch noch die Schwangerschaft in Maria. Gott hätte den Weg ja auch mit der Geburt beginnen können. Er hätte sagen können, das ist ja sowieso schon übermenschlich, diese Schwangerschaft. Warum mache ich dann nicht einfach nur übermenschliche Geburt? Das hätte ja eigentlich auch gereicht. Nein, er nimmt es ganz bewusst, unseren allerkleinsten gemeinsamen Nenner. Die Schwangerschaft, wo er auch erstmal noch gar nicht sichtbar ist. Und dann erst kommt die Geburt, das Ende dieser exklusiven Beziehung. Ich durfte als Krankenschwester bei 3 Geburten dabei sein. Und es war eine Gefühlsexplosion. Ich war bei einem Wunder dabei. Ich habe das Baby schon gesehen, bevor es die eigene Mutter zu Gesicht bekam. Das war echt, das war unfassbar. Und es war richtig, es hat mich ergriffen. Lass uns mal die Perspektive wechseln und mal gucken, was bedeutet denn die Geburt für das Kind? Es wird ganz schön ungemütlich. Der Weg nach draußen, der ist auch für das Kind nicht einfach. Der Schädel, der muss sich verformen, damit es überhaupt rauskommen kann. Und das Ende von dem Weg aus der Mutter bedeutet für das Kind, diese 1-zu-1-Beziehung ist beendet. Die Nabelschnur, die wird abgeschnitten. Die Mutter ist nicht mehr der Nabel der Welt. Es hat nicht mehr diese 1-zu-1-Beziehung. Es spürt auf einmal Hunger und Durst. Einfach weil das nicht mehr 24 Stunden, 7 Tage die Woche über die Nabelschnur die Nahrung verfügbar ist. Es muss das aushalten, es muss lernen, alleine zurechtzukommen. Es spürt Kälte und die volle Windel. Den Schutz der Fruchtblase hat es einfach nicht mehr. Und das alles haben wir erlebt und haben gelernt, uns in dieser Welt zurechtzufinden. Das ist also der kleinste gemeinsame Nenner von uns Menschen. Und deshalb hat Gott auch für Jesus genau an dieser Stelle den Weg beginnen lassen. Auch Jesus musste erst lernen, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Und das gleich in zweifacher Hinsicht. Als Gott in Menschengestalt und wie wir es selbst auch erlebt haben, als neuer Erdenbürger auf dieser Welt. Er ist zu diesem Immanuel geworden. Gott ist mit uns. Und er lebte unter uns. Damit er uns in jeder Hinsicht versteht und uns zeigen und erleben lassen kann, Gott wird Mensch in Jesus. Er wechselt sein Element. Er ist kein Neigschmeckter. Er ist ein Einheimischer. Er wurde da geboren. Hier auf der Welt. Er war nicht nur mal kurz zu Besuch. Nee, er hatte eine Wohnung dort. Und er hat gesagt, das, was euch beschäftigt, das beschäftigt mich dann auch. Das, was euch freut, das freut mich auch. Ich kann das nachempfinden, weil ich meinen Alltag mit euch teile. Jetzt wissen wir, dass Jesus ja nicht mehr in Fleisch und Blut hier auf der Erde ist. Aber er hat uns seinen Heiligen Geist dagelassen. Und er hat ihn uns geschenkt, der jetzt mitten unter uns ist und noch mehr als das. Er ist nicht unter uns, er ist in uns. Und er bekommt heute ganz genau mit und ganz persönlich, was wir erleben. Mit welchen Gesetzen, mit welchen Nachbarn, mit welchen Formularen wir uns rumärgern. Womit du es einfach Tag für Tag zu tun hast. Auch den Stau am Morgen, das Parkplatz suchen, wenn die Bahn verpasst. Alles kriegt er mit. Den vollen Terminkalender vor Weihnachten. Und das kann uns auch manchmal ganz schön nervös machen. Wer lässt sich schon gerne in die Karten schauen? Aber zum Glück endet der Vers ja nicht hier. Der geht weiter. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Die Herrlichkeit, die zeigt uns Gottes Wesen mit seiner Ehre und Macht. Und Herrlichkeit wird in der Bibel häufig im Zusammenhang mit Sehen und Sichtbarwerden verwendet. Also wo Gott sich uns in seiner Herrlichkeit zeigt. Das, was wir so ungerne machen, uns in die Karten schauen lassen, genau das macht Gott für uns. Er lässt uns in seine Karten schauen. Und auch da gibt es einen Wechsel vom Element. Er, der das Wort ist, zeigt seine Herrlichkeit, er lässt sich blicken. Hören können wir auch über einen anderen. Ich kann dir ohne weiteres Hilfsmittel ausrichten, wenn mir jemand ein Wort für dich mitgegeben hat. Beim Sehen geht das nicht. Sehen kann ich nur direkt. Ich kann dir zwar sagen, ich habe ein Bild gesehen, aber ohne ein weiteres Hilfsmittel kannst du es nicht auch sehen. Und Gott zeigt sich in uns in seiner Herrlichkeit. Das ist direkt zu uns. Und das erste Mal, wo das in der Bibel passiert, ist in 2. Mose 24. Dazu müssen wir wissen, immer wenn das erste Mal etwas erwähnt wird in der Bibel, hat das eine entscheidende Bedeutung. Es ist ein bedeutendes Ereignis und es zeigt uns den Zusammenhang, den es in der Geschichte hat. Der Herr sagte zu Mose, steig zu mir auf den Berg, zusammen mit Aaron, seinen Söhnen Nadab und Abihu, sowie 70 der führenden Männer Israels. Werft euch in gebührender Entfernung vor mir nieder. Nur du allein darfst in meine Nähe kommen. Die anderen dürfen sich mir nicht nähern. Und das Volk darf gar nicht erst mit auf den Berg. Da gibt Mose die Gebote, die er das Volk lehren sollte. Da gibt Gott Mose die Gesetze, die er das Volk lehren sollte, die er so lange gnadenlos auch einforderte, bis Jesus diese Forderung ein für alle Mal erbracht hat. Er zeigt da schon seine Herrlichkeit, aber sie muss zum Schutz von den Menschen für das Fußvolk schemenhaft bleiben. Bis zur Geburt von Jesus wurde die Herrlichkeit Gottes also nur in besonderen Momenten einzelnen, dafür ausgesuchten Menschen gezeigt. Und ansonsten war sie nur symbolisch, als Wolke, als Feuer, als brennender Dornbusch zu sehen. Und mit Jesus ändert sich das. Gott zeigt sich uns in seiner Herrlichkeit. Er steht ohne Symbolik in Fleisch und Blut, menschengleich, auf Augenhöhe und sichtbar für jeden in dieser Welt. Und zwar egal, ob derjenige an ihn glaubt oder nicht, ob er ihn ehrfürchtet und in Ehrfurcht vor ihm steht oder ob er ihn bespuckt. Er ist immer da. Und nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der jetzt immer anwesend ist. In 2. Korinther steht, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Auch hier führt der Heilige Geist das fort, was Jesus angefangen hat. Und das führt er in uns weiter. Er lässt es in unseren Herzen hell werden. Und das nicht allein für uns, damit es uns in der Adventszeit so schön kuschelig und warm und einen schönen Moment gibt, sondern auch, damit wir dieses Licht weitergeben können in diese dunkle Welt. Ich habe das ganz praktisch in dieser Woche erlebt. Eine meiner engsten Freundinnen, die hat mehrere Grunderkrankungen und die hatte diese Woche einen schweren Herzinfarkt. Die ist noch keine 50 Jahre alt. Und es stand wirklich sehr kritisch um sie. Wir wussten nicht, ob sie die Woche überlebt. Und meine Woche war wirklich sehr geprägt und stand sehr unter dem Einfluss von diesem Geschehen. Der Glanz von Gottes Herrlichkeit, der war trotz vieler Gebete und jetzt immer wieder diese Sorgen an ihn abzugeben, ziemlich klein geworden. Es war schon ziemlich dunkel um mich herum und auch in mir. Und in der Predigtvorbereitung habe ich das auch gemerkt, dass ich mich mehr von meinem Verstand, dem, was ich gelernt habe und auch das, was mir logisch vorkommt, was ich mir herleiten kann, geleiten ließ. Und dass sich diese Dunkelheit einfach auch wiedergespiegelt hat in der Predigt. Und dann habe ich Christian gefragt und habe gesagt, du, können wir uns mal treffen und können wir die Predigt mal zusammen durchgehen? Und du sagst mir einfach, was du davon hältst oder was du für Gedanken dazu noch hast. Jetzt muss ich gucken, wo ich weitermache. Genau, das haben wir am Freitag gemacht. Und ich muss sagen, es fiel mir nicht leicht, mit der Rückmeldung umzugehen. Es war ja ohnehin schon so dunkel in mir. Und dann piekst er auch noch genau in die Schwachstellen rein und sagt, genau da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich hatte das Gefühl, ich muss die ganze Predigt nochmal neu schreiben, obwohl Christian das überhaupt nicht gesagt hat. Ich habe das dann erstmal sacken lassen. Ich habe gesagt, okay, bevor ich mich jetzt da nochmal dran setze, ich muss so erstmal kurz einen Moment durchatmen. Dann habe ich mir unseren Hund, die Emma, geschnappt, bin mit ihr rausgegangen und habe gesagt, Gott, so und so sieht das jetzt gerade bei mir aus. Ich weiß gerade irgendwie nicht so richtig weiter. Ich habe mir alle Mühe gegeben, alles, was ich kann, habe ich sozusagen in den Korb geworfen und weiß gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Und dann ist mir aufgefallen, genau darum geht es doch. Wenn mein Alltag und meine Dunkelheit so groß ist und so schwer wiegt, dass das Licht in mir, mein Herz, nicht mehr so hell werden lässt, dann braucht Gott uns untereinander, um uns wieder an sein Licht zu erinnern, dass Gott da ist, mitten unter uns, mitten in dieser Dunkelheit. Und genau das hat Christian gemacht. Eigentlich haben wir über die Predigt geredet und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Glanz von Gottes Herrlichkeit sich in den Worten etwas versteckt. Und seine Worte haben mich echt getroffen. Und zwar im besten Sinne überhaupt. Sie haben voll ins Schwarze getroffen, nämlich in die Dunkelheit. Und er hat mir die Herrlichkeit Gottes wieder ans Herz gelegt, da wo sie bei mir in meiner Dunkelheit untergegangen ist. Und da ist der Funke angekommen und hat mir das Licht wieder nahe gebracht. Danke dafür. Wir brauchen keine Angst haben, untereinander, vielleicht nicht im besten Licht dazustehen. Darum geht es nicht. Sondern darum, dass wir in seinem Licht den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit sehen. Und dass diese Herrlichkeit in meinem Herzen und in deinem Herzen Einzug haben darf, uns verändert und sich auch auf andere auswirkt. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen, dann bleibt es nicht beim reinen Sehen. Es ist nicht nur ein Bild, was wir uns anschauen, sondern indem wir es anschauen, werden wir auch verändert. Wir werden Gott ähnlicher und wir spiegeln sein Licht und können inmitten der Welt für unseren Busfahrer, für unseren Arbeitskollegen, für die Nachbarskinder und ganz verrückt sogar für uns untereinander in dieser Gemeinde Licht sein und ein Immanuel sein, der zeigt, Gott ist mit uns. Die Herrlichkeit, in der Gott sein Wesen zeigt, wird durch Jesus von einer ganz neuen Seite sichtbar, nämlich voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Die Gnade, die er in seiner Herrlichkeit zeigt, ist voller Liebe und voller Vergebung. Sie fordert nicht mehr gnadenlos und es braucht kein Opfer mehr, außer dem, was Jesus für uns schon gegeben hat. Während das Gesetz klare Anforderungen stellte, bringt die Gnade eine Einladung zur ganz persönlichen Beziehung und zur Vergebung. Die Wahrheit lässt sich nur mit Gottes Gnade aushalten. Sie offenbart uns die Dinge, wie sie wirklich sind. Und sie trifft immer ins Schwarze. Sie offenbart uns die Dinge, wo wir seine Gnade brauchen, seinen Frieden und sein Licht. Und es liegt an uns, diese Einladung zur Beziehung, zur Heilung und zur Vergebung anzunehmen. Ihr Raum in uns zu geben. Gott ist nicht gegen uns, sondern mit uns. Und auf dieses Uns legt er noch einen ganz besonderen Segen obendrauf. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Moment, wenn Immanuel heißt, Gott ist mit uns, warum heißt es dann hier, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte? Ist er erst wirklich mit uns, wenn zwei oder drei zusammen sind? Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass es hier um besondere Umstände geht. Es heißt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und mit einem denn heißt es automatisch, da gibt es einen Satz davor. Ein Satz, der erklärt, worum es geht und warum es eine Folgerung gibt. Ich habe Hunger, denn ich habe heute noch nichts gegessen. Also müssen wir uns den Vers davor anschauen. Wenn zwei von euch hier auf der Erde daran eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn zwei von euch eins werden, damit ist schon mal klar, es geht nicht nur um den Einzelnen, sondern um die Gemeinschaft. Es geht nicht darum, ob alle meine Bedürfnisse gestillt werden und darin vorkommen, sondern darum, mich auch mal hinten anstellen zu können. Um das, worin wir uns eins machen, in den Vordergrund zu rücken. Mir ist bei der Vorbereitung so bewusst geworden, wie kleinlich ich manchmal bin. Wenn es mir nicht gelingt, mit meinen Geschwistern in der Gemeinde, meinen Geschwistern auch außerhalb der Gemeinde gibt es Glaubensgeschwister, Wenn ich es nicht schaffe, mich mit denen eins zu machen, und selbst wenn es um ein noch so christliches Anliegen geht, aber wenn ich das nicht schaffe, mich eins zu machen, warum sollte dann Gott sich mit meinem Anliegen eins machen? Wenn ich es mit Menschen, Mensch zu Mensch nicht schaffe und Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Lass uns versuchen, uns eins zu machen. Das ist eine Aufgabe und ein nicht einfache. Eins zu werden, das hat eine tiefe Bindung und auch Verbindlichkeit, die hier angesprochen wird. Erinnern wir uns nochmal an das Baby im Mutterleib. Das ist eins sein. Und das können wir nicht eben mal so auseinandernehmen und hinterher einfach auch so wieder zusammensetzen. Das ist eine Verbindung mit einer Verbindlichkeit. Denn wo zwei oder drei, Moment, wir lesen ganz oft, wenn zwei oder drei, aber das heißt es nicht, sondern denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Bei wo geht es um einen Ort? Im Alten Testament war dieser Ort der Tempel. Und da durften nur ganz besondere ausgesuchte Menschen zu besonderen Anlässen und unter besonderen Vorschriften ins Innerste, in Gottes Gegenwart kommen. Und jetzt dreht Gott das um. Nicht wir kommen zu ihm, sondern er kommt zu uns. Er zeigt sich und ist ganz persönlich und intim für jeden zugänglich. Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Und darum geht es, wenn wir uns eins machen und in seinem Namen treffen. Das hat eine heilige Komponente. Wir sitzen nicht nur hier im Gottesdienst und schauen zufälligerweise alle in diese Richtung, weil hier vorne eben jetzt gerade jemand steht, der redet. Wir sitzen hier nicht zusammen, weil wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben oder eine ähnliche Auffassung vom Glauben. Gott will auch nicht nur das gemeinsame Thema in Liedern sein, die wir schön finden und die uns gut tun, dass wir ihn anbeten. Aber das ist nicht das Eigentliche. Gott will eben nicht nur dieses Thema sein, nicht nur die Gemeinsamkeit, sondern er will das Zentrum sein. Er will die Mitte sein, der Grund, warum wir uns treffen. Und darauf legt er diesen wertvollen Segen, seine Anwesenheit im Mittelpunkt. Da bin ich in ihrer Mitte. Wenn wir uns in seinem Namen treffen, geht es nicht um die Anwesenheit von den zwei oder drei Personen, sondern um die Anwesenheit Gottes unter uns. Und der hier genannte Segen steht direkt mit der Gemeinschaft und dem Einssein in Verbindung und ist davon auch nicht zu lösen. Denn er selbst ist in unserer Mitte derjenige, der letztlich der Handelnde ist. Das ist ein gewaltiges Vorrecht, was wir haben, das wir dankbar annehmen dürfen. Und gleichzeitig ist es auch eine Aufgabe, uns in seinem Namen eins zu machen. Wir feiern gleich noch das Abendmahl. Und ich finde, es könnte kaum passender sein. Das Abendmahl symbolisiert die Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Wenn wir zusammenkommen, um uns an Jesus zu erinnern, dann gerade hier mitten im Advent sein Menschsein feiern, dass er die Rettung Gottes ist. Das Abendmahl ist ein ganz starkes Zeichen und Symbol von Gottes Liebe, Treue und Anwesenheit. Und ich möchte dich einladen und ermutigen, es heute im Fokus zu haben, dass das Abendmahl nicht eine Privatangelegenheit zwischen dir und Gott ist, wo zufälligerweise noch andere gleichzeitig daran teilnehmen, sondern dass wir eins sind untereinander. Vielleicht müssen wir das auch erst lernen, uns eins zu machen. Das ist eine Lektion, die mir nicht leicht fällt. Da arbeite ich dran und übe. Und ich brauche auch nicht so zu tun, als sei das nicht so, damit es sich heilig anfühlt. Das brauchen wir alle nicht. Aber wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen ihm sagen, wenn es uns schwerfällt. Und wir dürfen ihn bitten, uns zu helfen, uns eins zu machen. Und das aus dem Weg zu schaffen oder das beiseite schieben zu können, was uns uneins macht. Dazu fordere ich uns auf, heute uns eins zu machen. Und Gott ist mit uns. Amen.